Liebe Gemeinde, Sie hören die Predigt für Sonntag, den 19. September 2021 von Pastorin Anja Stadtland. Das Evangelium von der Auferweckung des Lazarus wurde im Gottesdienst verlesen. Nicht der ganze Text allerdings, der wäre sehr lang. Entsprechend der Vorgabe für heute gab es eine Auswahl von Versen, nämlich Johannes 11, 1-3 und 17-27. So entsteht dieser Eindruck. Lazarus ist krank. Dann ist er tot, dann kommt Jesus, versichert sich des Glaubens von Martha. Leute räumen den Stein weg vom Grab und mit Hilfe seines Vaters im Himmel befiehlt Jesus Lazarus, komm heraus. Und das Unglaubliche passiert. Lazarus spaziert heraus aus dem Grab. Eine Geschichte mit Happy End. Eine Geschichte, die offen lässt, was krank sein meint, die offen lässt, was am Leben sein meint, die offen lässt, was gestorben sein meint. Eine Geschichte, mit der Jesus jedoch den Sack scheinbar zubindet. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Der Glaube, das ist die entscheidende Größe. Glaubst du das? Wenn ja, dann ist alles möglich. Auch ein Happy End, das niemand mehr für möglich gehalten hat. Jesus stellt seine Vollmacht unter Beweis und die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Subtext dieser Geschichte. Es sieht fast so aus, als arrangiere Jesus seine Herausforderung. Er geht nicht zu dem Kranken, nein, er wartet, bis dieser gestorben ist. Dann geht er hin. Jetzt kann Jesu Macht voll zur Geltung kommen. Wer das jetzt nicht klar sieht, dem bleiben die Augen verschlossen. Wer es sieht, gewinnt an Glauben. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Was darauf folgt, ist der Entschluss der Hohenpriester und Pharisäer, Jesus zu töten. Was dann folgt, sie wissen es. Maranatha, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Dieser dreifache Osterruf hat Tradition. Mutig, voller Freude und Erleichterung rufen sich ChristInnen am Ostermorgen zu, er ist auferstanden. Das Unglaubliche ist geschehen. Das Unfassbare gilt es auszusprechen, als könnte man es dadurch in eine Fassung bringen, selbst wieder Fassung erlangen. Wenn es gut läuft, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Der eine sagt es der anderen, die dem Nächsten, der jener, die ihm entgegenkommt. Und dann, irgendwann, weiß es auch der oder die Letzte. Die Leidenszeit, die Zeit der Trauer, ist vorbei. Überstanden das Tal der Tränen. Die Güte und die Barmherzigkeit Gottes haben gesiegt. Das Leben beginnt neu oder es geht irgendwie weiter. Ein für allemal weiß ich oder sollte es wissen, zumindest glauben, mit all meiner Kraft, meiner Seele und allem, was in mir ist, dem Tod ist der Stachel genommen. Das Leben ist größer, tiefer, weiter, geht über sich hinaus, es ersteht auf aus dem dunklen Grab, in dem es nach Abgrund riecht, in dem keine Luft ist zum Leben. Jesus straft unsere Mutlosigkeit Lügen. Maranatha. Dreimal Maranatha. Auf dem Osterspaziergang, der auch manchmal eine Joggingrunde ist durch Wald und Feld, nehme ich mir Jahr für Jahr vor, heute ersetze ich das alltägliche Moin durch eben diesen Ausruf, Maranatha. Er ist auferstanden. Dann täte ich etwas völlig Verrücktes. Ich könnte es einfach tun. Maranatha. Dem ersten Pärchen am Ostermittag zurufen, er ist auferstanden. Toller Gedanke, absurder Gedanke. In Gedanken habe ich es schon getan. Und es war toll. Erst waren sie ahnungslos. Maranatha, was soll das sein? Dann haben sie es verstanden. Der Ruf, meine Haltung, meine Hoffnung und meine Freude haben ihnen etwas zugespielt. Ah, na klar, Maranatha, das Leben hat überlebt. Das ist ein Gedankenspiel. So wie auch das folgende, nur ganz anders. Am Osterabend vor dem Fernseher, 20 Uhr, die Nachrichten vom Tage. Ein Anschlag auf den Flughafen einer großen Stadt. 10 Todesopfer, 3 davon unter 10 Jahre alt. Maranatha, er ist auferstanden. Ich versuche mutig, mir das selbst zuzurufen. Beim nationalen Waldgipfel ist deutlich geworden, ein Drittel der Waldflächen ist massiv gefährdet. Die grüne Lunge hat Atemnot. Maranatha, er ist auferstanden, noch einmal. Die Zahl der Corona-Toten ist weltweit auf 4 Millionen gestiegen. Maranatha. Er ist doch auferstanden. Mir schnürt sich der Hals zu. Aus dem Ruf wird ein heiseres Krächzen. Katastrophenzeit, Leidenszeit, Hoffnungslosigkeitszeit, Angstzeit, Trauerzeit, Weinen und Klagen bleiben mir. Klagelieder, wir haben sie in der Bibel. Katastrophenliteratur, uralt. Klagelieder Jeremias verarbeiten den Untergang und die Zerstörung Jerusalems im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Krieg und Zerstörung und schreckliches Leid. Zweifel an Gott, an der Rettung, all das wird in dunkelsten Bildern ausgemalt. Es gibt keine Aussicht, keine Hoffnung. Und dazu krasseste Darstellungen der Leidenserfahrungen, Krankheit, Gewalt und Tod, schockierende Inhalte in strenger sprachlicher Form. Und mittendrin zwischen Katastrophe und Katastrophe eingeklemmt unser Predigttext, die Verse, die für heute vorgesehen sind. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Kapitel 3, die Verse 22 bis 32 in Auszügen. Für sich genommen, herausgenommen sind das wohltuende Worte. Alles wird gut werden. Die Katastrophe wird sich abschwächen, kleiner werden und wir werden herauskommen. Nicht heute, aber bald. Hoffnung auf Zukunft hält dieser Text offen. Eine berechtigte Hoffnung, die aus dem Glauben an Gott wächst, der nicht zulässt, was wir gerade erleben. Eigentlich jedenfalls, auch wenn wir es gerade erleben. Diese Hoffnungsworte und Glaubensbeteuerung Jeremias sind leichtfüßig in Zusammenhang zu bringen mit dem Text aus dem Johannesevangelium über Lazarus. Happy End Modus. Verständlich, denn wer will schon versinken im Tal der Tränen? Doch es ist leichtfertig. Fatal, wenn wir in der Katastrophe, die in unserer näheren und ferneren Umgebung uns den Atem nimmt, unseren Blick vor allem auf den Moment lenken, wo Lazarus sein Grab verlässt und den Tod hinter sich lässt und das Leid. Und wenn wir nur dieser einen Strophe aus den Klageliedern Gehör schenken, in der die Klage eine Auszeit nimmt und das Dur der Hoffnung das Moll der Katastrophenstrophen für einen kurzen Moment übertönt. Im Judentum heißen die Klagelieder nach dem ersten Wort des Buches Echa, ach, wehe. Verlesen werden sie am großen Trauertag, am 9. Av im Jahreszyklus. An diesem Tag haben sich nach jüdischer Überlieferung 5 Unglücke ereignet. Die Wüstenwanderung wurde angekündigt, der erste und der zweite Tempel zerstört, ein Aufstand niedergeschlagen und Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Darüber hinaus wird die Liste fortgesetzt. Der erste Kreuzzug wurde ausgerufen, bei dem viele JüdInnen umgebracht wurden. Die Vertreibung der JüdInnen aus Spanien, der Beginn der Deportation aus dem Warschauer Ghetto ins Vernichtungslager Treblinka. Mit den Klageliedern reflektiert das Judentum seine Geschichte von Vertreibung, Zerstreuung und des Massenmords, der Katastrophen. Wir in unserer Gottesdienstordnung und mit der Auswahl der zu bedenkenden Texte sezieren hoffnungstheologisch, kombinieren mit einer Auferstehungsgeschichte. Eine Gefahr der Verführung liegt darin. Die Gefahr, die Augen zu verschließen, das Kind mit dem Bade oder das Kreuz mit der Auferstehung auszugießen, so mitten im Kirchenjahr, irgendwo zwischen Ostern und Weihnachten. Etwa so zu denken: Im Vergleich mit Gottes unendlicher Güte wird jede Katastrophe verschwindend klein. Am Ende wird ja alles gut. Oder die andere Gefahr der Verführung. Ich bin es leid. Das Wort Güte bin ich leid. Ich gebe auf. Mein Glauben gebe ich auf. In der Katastrophe, im Angesicht des Leides, des Todes. Wo bist du denn, Gott? Gott, binde dich an das Heil. Und messe ich an dem Heil, das offensichtlich gerade ausbleibt. Auch Martha läuft für einen Moment Gefahr, dieser Verführung zu erliegen. Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Klagend, anklagend wirft Martha Jesus seine Abwesenheit vor. Wo warst du? Erstaunlich, was Jesus tut. Im Einzelgespräch stellt er die Vertrauensfrage und nimmt sie in die Verantwortung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und Martha antwortet, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn, der in die Welt kommt. Darum geht es und nur so kann es gehen. Irgendwo nicht weit vor der Zeit zwischen Ostern und Weihnachten vergessen wir nicht Karfreitag. Es ist der Mensch Jesus, der am Leid einen Ort gibt, der dem Leid einen Ort gibt und den Katastrophen eine Stimme. Der Leidende und Mitleidende, der am Kreuz die Welt auf den Kopf stellt und zurück zurechtrückt. Der uns den Finger in die Wunde legt und will, dass wir Ja sagen. Ich spüre den Schmerz, ich sehe das Leid. Ich höre und singe die Klagelieder und ich glaube, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Maranatha. Amen.